Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re-Juni 2026. In diesem Monat geht es um einfach heiraten, Metschers Gebet und die Zukunft des Kirchenasyls. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp!
Hallo Michael!
Bist du noch nicht weggeschmolzen?
Kurz davor gewesen.
Kurz davor gewesen. Aber gut, die Eule-Redaktion, sie raucht noch. Daran sehen wir, dass da gearbeitet wird. Unsere Hörerinnen und Hörer, die dürfen sich am Schluss natürlich auch wieder über einen Medientipp freuen. Und lasst doch auch an dieser Stelle schon mal im Podcatcher eurer Wahl ein paar Likes da. Das freut uns immer sehr, wenn wir da ein Feedback bekommen.
Und vielleicht noch wichtiger, dass ihr den Podcast gerne auch mal weiterempfehlt an Menschen, die ihn noch nicht hören. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich fast schon ein herzliches Willkommen zurücksagen zu dir, lieber Michael, denn du warst jetzt etwas länger schon nicht mehr im Eule-Podcast zu hören. Was war los? Zu viel Stress im Pfarramt?
Nee, das war tatsächlich gar nicht der Grund, sondern eher die Rekreation vom Stress. Es fiel halt immer so zusammen, dass ich da dann im Urlaub war und verweilte und es war auch jedes Mal in Situationen. Bisher hat es immer geklappt, dass eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht gemerkt haben, wenn ich mal irgendwo anders war, auf einer Fortbildung oder vom Urlaubsort aus mit dem Podcast aufgenommen habe. Geht ja heutzutage. Aber diesmal war es so, dass ich einfach schon vorher wusste, das wird nicht zuverlässig klappen und deswegen hatten wir uns vorher schon drum gekümmert, dass der gute Thomas mal wieder einspringt.
Genau, und das hat ja auch gepasst, denn in den letzten Monaten waren die Kirchen- und Religionsnachrichten in Deutschland sehr stark katholisch geprägt, mit der Papstenzyklika, mit dem neuen DBK-Vorsitzenden Heiner Wilmer.
Ja, definitiv.
Diesen Monat ist es sehr viel evangelischer geworden.
Und es ist eigentlich auch nur Zufall, ne? Und dann gehen wir da doch einfach auch mal direkt rein zum ersten Thema, Philipp.
Als erstes Thema diesen Monat haben wir uns vorgenommen, einfach heiraten. Ich habe es manchmal auch noch mit dem unvermeidlichen evangelischen Hashtag gesehen, Hashtag einfach heiraten. Mhm. Die evangelische Kirche hält ja treu an den Hashtags fest, die auf den meisten Social-Media-Plattformen ihre orientierende Wirkung längst eingebüßt haben. Einfach heiraten. In deiner bayerischen Landeskirche zum vierten Mal, aber zum allerersten Mal deutschlandweit durchgeführt. Was heißt das? 12 von den 20 evangelischen Landeskirchen, die Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland sind, diesmal mit dabei waren, also ja, halb deutschlandweit. 370 Orte waren dabei. Warum ist das eine schöne Sache? Worum geht es da eigentlich? Vielleicht mal in einem Satz, Michael, was ist einfach heiraten?
Das ist eigentlich ziemlich einfach, wie der Titel auch schon sagt. Du kannst als Paar an diesem Tag spontan bei einer eben dieser 370 Orte vorbeikommen und wirst getraut oder eben gesegnet.
Auf der Projektwebsite ist recht deutlich gesagt, dass es um Paare geht. Da ist eine Diskussion fast schon ganz aus dem Spiel, die wir im letzten Jahr geführt haben. Vielleicht kommen wir da nachher noch gleich hin. Es geht also um Paare, die sich segnen oder kirchlich trauen lassen wollen. Und im letzten Fall müsste auch die standesamtliche Hochzeitsurkunde mitgebracht werden und einer der PartnerInnen muss evangelisch sein. Das ist so wie immer in der evangelischen Kirche.
Genau.
In diesem Jahr haben 5000 Paare, so informiert die evangelische Kirche in Deutschland, sich Gottes Segen für ihre Liebe zusprechen lassen. Es wurde in Bayern, bei dir, lieber Michael, erfunden von der Kasualagentur der Segenservicestelle 2023 zum ersten Mal umgesetzt und dann haben im vergangenen Jahr die evangelischen Landeskirchen von Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck, also die beiden hessischen Landeskirchen, also die hauptsächlich hessischen Landeskirchen, mitgemacht und dieses Jahr eben 12 Landeskirchen und die EKD. Du hast in diesem Jahr wieder mitgemacht,
ja.
Also im Sinne von nicht mit einer neuen Partnerin nochmal dort aufgekreuzt, sondern im professionellen Sinne als Pfarrer hast du da wieder mit dran mitgewirkt. So rum, wie ist das bei euch abgelaufen?
Also wir hatten eine Trauung, sprich der Unterschied ist halt kirchenjuristisch, dass es eine Kirchbucheintragung gibt und kirchlicherseits das als Trauung anerkannt ist. Und das ist so abgelaufen, dass Paare sich vorher online oder telefonisch oder wie auch immer konnten sich theoretisch melden, wenn sie es auf dem Plakat oder auf dem Flyer sonst wo gesehen haben. Oder sie sind an dem Tag einfach spontan vorbeigekommen und dann haben wir eine circa 20-minütige Segnungsfeier gemacht. Wie halt auch eine Hochzeit, aber mehr so eben auf diesen Kern reduziert. Wir ziehen ein mit Orgelmusik. Hier in der lutherischen Landeskirche beginnt die Trauung, so wie sich's gehört, vor der Kirche. Und dann ziehen wir bei Glockengeläut ein. Also an dem Tag kamen auch Leute aus der Gemeinde hier in der Kleinstadt vorbei, die besorgt gefragt haben, ob alles okay ist, weil die Glocke so oft läutet. Aber es ist ein wirklich schöner Moment, wenn ich den Leuten dann sagen kann in der Pforte, diese Glocke läutet jetzt nur für euch und man hört es über ganz Bad Kissingen und dann ziehen wir ein.
Oh, wie schön.
Ja, so ist es. Hochzeit ist Kitsch und Pathos, Philipp. Ja?
Okay, also so. Lass uns mal ein paar Dinge aufdröseln, die mir da aufgefallen sind. Also das erste ist, die Aktion heißt einfach heiraten, aber nach meinem Eindruck, korrigier den gerne, ist es so, dass nicht einmal die Hälfte der Paare dort heiratet. Das ist gleichwohl aber ein schönes Angebot und das ist vielleicht auch ein bisschen vorbereitungsintensiver, aber es kommen einfach viele Paare, die sich segnen lassen wollen. Und da gibt es wiederum eine Vielfalt drin. Ich habe das Gefühl, da sind Paare dabei, die nie kirchlich geheiratet haben, die jetzt auch keine Hochzeit draus machen wollen, aber die nach einer gewissen Anzahl von Jahren der Partnerinnenschaft eben so einen Segensmoment haben wollen. Und das ist, habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen und gehört gehabt, dass einfach viele Paare kommen, die man früher mit so traditionellen Angeboten der Eheschließungserinnerung in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Kirche ja abgeholt hat. Also es gibt ja die goldene Hochzeit oder eiserne Hochzeit und so. Das scheint mir auch so eine Zielgruppe zu sein. Also Leute, die vielleicht nach einer schwierigen Zeit oder weil sie einfach sagen, das ist jetzt dran, so eine Erinnerung an die eigene Eheschließung, an die eigene Trauung nochmal damit verbinden.
Du meinst mit Erinnerung an die Trauung, die kirchliche Trauung oder die standesamtliche jetzt in deiner Frage?
Ja, ich meine halt beides. Es gibt die Leute, die nie eine kirchliche Trauung gemacht haben und die Leute, die sich an eine kirchliche Trauung erinnern und so ein Segenswiederholungsding da machen.
Also in diesem Jahr, da gab es begleitend, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei so Blitzwahlumfragen an der Wahlurne, gab es eben von der EKD diese Fragebögen, die ausgefüllt werden. Also im Idealfall werden wir in wenigen Tagen, Wochen eine Auswertung haben, wo wir das genauer sagen können. In diesem Großen und Ganzen, so wie du es jetzt darstellst, ist es jetzt bisher Spekulatius, wir wissen es nicht. Subjektiv kann ich dir ein bisschen widersprechen. Es stimmt, es ist eine Zielgruppe oder diese beiden, die du genannt hast, also die Erinnerung eben vor allem haben wollen oder die eben die kirchliche Trauung nachholen, nach Jahren, viel häufiger. Ich würde, glaube ich, fast sagen, die Hälfte der Fälle bei mir, und ich habe das jetzt ja im dritten Jahr gemacht, also ich habe jetzt schon wirklich einige Paare im Zuge dieser Aktion getraut, sind tatsächlich solche Fälle, wo ein Partner wieder verheiratet katholisch ist.
Ja.
Ja, also hier nimmt man eigentlich eine total traditionelle Funktion war als Religionsgemeinschaft, weil das ist eine gewisse Form der Exkulpation, habe ich auch das Gefühl, für die Menschen, weil sie schon dadurch lange auch das Gefühl bekommen haben, dass ihre Ehe, ihre Partnerschaft, also ihr Lebenswandel falsch ist, ja, auch in einem moralischen Sinne. Und für diese Menschen ist es halt sehr, sehr schwierig, in klassischer, institutioneller Art und Weise auf die Kirche zuzugehen und darum zu bitten, beziehungsweise bei der katholischen Kirche ist es ja dann für diese Leute überhaupt nicht möglich.
Warum sollte man um was bitten, was man nicht bekommen kann? Ja, aber hier zur Erklärung vielleicht für die HörerInnen, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit der katholischen Sakramentspraxis. Also in der katholischen Kirche ist die Ehe sowieso eines von diesen 7 Sakramenten und kann nur einmal gespendet werden. Und wenn man sich hat scheiden lassen und wieder verheiratet vor dem Gesetz ist, vor dem staatlichen Gesetz, und möchte noch einmal heiraten in der katholischen Kirche, also noch einmal das Ehesakrament sich gegenseitig spenden unter dem Segen der Kirche, dann ist das nur mit ganz, ganz großen, also kann man das nur mit ganz, ganz großen Aufwand machen. Dann muss die erste Ehe ordentlich vor dem Kirchenrecht annulliert werden. Das machen die wenigsten, weil die Voraussetzungen dafür auch nicht immer gegeben sind, die da nach dem katholischen Kirchenrecht eng bestehen. So, das heißt, die meisten katholisch sogenannten Wiederverheirateten, das klingt, ich finde, das ist ein komischer Begriff, weil das so klingt, als ob man entweder die gleiche Person nochmal wieder geheiratet hat oder irgendwas Unzulässiges passiert ist,
ja.
Was ja alles nicht der Fall ist, sondern nach Scheidung sich einfach noch einmal verheiraten, das ist in unserer Gesellschaft ja gar nicht so selten. Und sobald man katholisch ist, entzieht aber die Kirche die Möglichkeit, sich da noch einmal den Segen spenden zu lassen.
Wobei katholischerseits, muss man korrekterweise sagen, sich gegenseitig das Sakrament der Ehe zu spenden.
Genau, ja genau. So. Also ich meine, der Sakramentenbegriff kommt uns hier wieder dazwischen. In der evangelischen Kirche ist ja die Trauung kein Sakrament, sondern eine Segenshandlung. Die heißt Trauung oder die heißt Einsegnung anlässlich einer Eheschließung.
Ja.
Also diese Voraussetzungen sind je nach evangelischer Landeskirche recht unterschiedlich, aber die werden ja durch so eine Aktion wie einfach heiraten offensichtlich, wie man an dem Einführungstext sieht, nicht außer Kraft gesetzt. Da ist von dem Paar die Rede, da ist auch davon die Rede, dass das, wie das in der evangelischen Kirche üblich ist, eine Trauung nur geben kann, wenn vorher eine staatliche Eheschließung stattgefunden hat. Gleichwohl gibt es ja immer wieder Kritik daran, dass das quasi so die Heiligkeit des Ganzen unterläuft.
Also jetzt inzwischen nach 3 Jahren, ich höre diese Position auch immer noch, also ich verstehe deswegen, warum du diese Frage stellst, aber sie macht mich ehrlich gesagt ziemlich aggressiv und jetzt, nachdem ich es oft erlebt habe, auch betroffen. Weil ich finde, Kollegen, und ich bleibe hier bewusst männlich, bisher waren es nämlich nur von solchen Ecken, wo ich das solcherlei gehört habe, die so sprechen, haben einfach keine Ahnung, von was sie sprechen. Weil die Menschen, die an diesem Tag zu uns kommen und eigentlich gegen alle gesellschaftliche Konventionen den Segen empfangen wollen, die tun das sehr bewusst und die wissen warum. Und es ist wirklich so sehr aufs Wesentliche reduziert, was da passiert. Ich würde fast sagen, das Traugespräch, was ich vorher führe, und es ist ein Seelsorgegespräch, fast immer ein Seelsorgegespräch, und es geht genauso lange wie die Zeremonie selber und der Kontakt ist da wahnsinnig intensiv. Die Menschen öffnen sich da in einer Art und Weise, wie ich sonst bei vielen Kasualgesprächen, die ich für reguläre Kasualien führe, nicht erlebe. Und die Menschen, die verzichten ja in gewisser Weise auf ganz viel, was man sich vielleicht unter einer idealen Hochzeitsfeier vorstellt, weil ihnen eben genau diese eine Segenshandlung, die absolut im Zentrum dieser kleineren Feier steht, so wichtig ist.
Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das erstens eine Aktion ist, bei der Leute freiwillig sich an die Kirche wenden. Also es wird ein Angebot gemacht, schon klar, aber dann geht man halt freiwillig hin und hat eine gewisse andere Offenheit. Das unterscheidet sich von Paaren, das wirst du als Pfarrer auch schon gehört haben, wir lassen das Kind taufen, weil Oma das will, aber eigentlich hängt unser Herz als Eltern nicht so dran. Das ist ein anderes Gespräch, was man dann im Vorfeld so einer Taufe führt. Ja. Mhm. Oder auch bei manchen Beerdigungen und also weil du gerade die Kasualfälle gesagt hast, ja, wie häufig ist das inzwischen, dass man sagt, Oma und Opa waren in der Kirche, die sollen kirchlich bestattet werden, aber wir als Hinterbliebene, Töchter, Söhne, haben eigentlich mit der Kirche gar nichts am Hut. Auch das ist ein Seelsorgeanlass, auch ein berechtigter, auch ein schöner kann das werden, auch ein guter, aber es ist was anderes, als wenn Menschen offensichtlich bewegt von ihrem eigenen Glaubensleben zur Kirche kommen und sagen, wir würden ein bestimmtes Angebot gerne mal dann auch wahrnehmen. Jetzt kann man sagen, so soll Kirche immer sein. Okay, also es gab ganz besondere Orte, es gab einen Kirchturm, der freigegeben wurde zur Segenshandlung. Es gab ein Riesenrad, es gab die Skisprungschanze in Oberstdorf.
Genau, ja, die habe ich auch gesehen.
Ja, die Bayerische Landeskirche hat es auch nochmal so ein paar spezielle Orte.
Auf die Spitze getrieben. Ja.
Wunderbar, aber auch sehr schön. In Nürnberg war die gebärdensprachliche Gemeinde beteiligt.
Ja, fand ich auch super.
Also es gab so spezielle Orte und ich habe auf Instagram gesehen, dort wo Fotos gemacht wurden, dass, und es wurden ja reichlich Fotos gemacht, denn let's face it, es ist auch ein bisschen eine Werbeveranstaltung dafür, sich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal in der evangelischen Kirche trauen zu lassen, das durchaus, ja, also gerade auch an den Orten, wo jetzt keine Segensaktionen stattgefunden haben, am 26.06.2026, hatten wir das Datum schon gesagt, also es ist immer so dieses bei Standesämtern beliebte
Ja.
Zahlen, Dreher, Datum.
Genau, stimmt. Aber hatten wir noch nicht gesagt.
Genau, aber nächstes Jahr ist es zum Beispiel der 2.7.2027, also das Datum steht schon fest. Selbst wenn es jetzt nicht die Skisprungschanze war, da sind dann so Pavillons aufgebaut im Garten. Das sieht fast schon aus wie die jüdischen Chuppas da. Alles ganz hübsch, alles ganz schön. Mhm. Überfrachtet das nicht so ein bisschen oder geht das nicht so ein bisschen der Romantisierung von Trauung und Ehe nach? Ist es nie ein bisschen zu viel?
Also, ich möchte einfach sagen, wenn die Kirchengemeinden, weil da sind ja auch immer ganz viele Ehrenamtliche und so dahinter, die das alles auch mithelfen, wenn die für sich entscheiden, wir organisieren noch von Heinz den Oldtimer und machen den mit Blechdosen und Just Married vor die Kirche und der hat auch noch Lust, dann mit den Brautpaaren einmal irgendwo rumzufahren, dann sollen die das doch machen. Es ist ja inzwischen an so vielen Orten, dass du wahrscheinlich, um zum nächsten einfach heiraten Ort zu kommen, wahrscheinlich auch nur eine halbe oder dreiviertel Stunde fahren müsstest, was ja für so eine Art voll okay ist. Ich bin da der Typ, ich habe es ganz schlicht gehalten, weil ich das wirklich auch aufs Wesentliche halten will, deswegen kann ich da dann jetzt auch nicht so viel zu sagen. Bei mir war es wirklich einfach nur, wir treffen uns in der Bar Lounge, die neben uns bei der Kirche war und die war auch gut klimatisiert, das war deswegen auch richtig und dann ist auch in der Kirche nichts groß. Ich habe vorne Blumen hingestellt und unser Organist spielt dann eben Einzug, Auszug und zwischendrin ist eben die Trauzeremonie oder halt die Segnungsfeier. Hm. Das war's, mehr habe ich nicht. Und zufällig hatte sich kurz vorher noch eine aus der Gemeinde gemeldet, die gerne Fotos macht und dann hat die halt auch noch Fotos gemacht. Das ist alles. Ja. Ja, mehr ist da nicht passiert bei uns. Ich sehe, was du sagst, ja, dass da so viel Event
ist. Ich höre, was du sagst, ja, ich kann das gut hören.
Ja, das war jetzt mein Predigerseminarsprech. Anders kann ich nicht über Kasualien reden, ja. Philipp, ja, als in diesem Predigerseminarsprech. Ich glaube, dass das eigentlich nicht im Geist der Aktion ist, wie ich sie verstehen will, weil sie nämlich auch etwas mit der Haltung der Menschen, die in der Institution arbeiten, eigentlich tun sollte. Und ich glaube, deswegen klappt die auch so gut, weil sie etwas auch ändert. Ja, in der Haltung der Pfarrerinnen und Pfarrer oder der Leute, die eben hoch engagiert sind, die so ein starkes Angebotsdenken haben und auch immer irgendwie so ein Machbarkeitsfetisch, sage ich jetzt mal böse, ja, also Planbarkeitsfetisch. Man will immer alles so krass durchplanen und machen und ja, will, dass es dann am Ende genauso ausgeht, wie ich das vorher in meiner Agenda mir geschrieben und überlebt habe, also überall irgendwie die Kontrolle haben über das, was so passiert bei meinen Angeboten in der Gemeinde. Und in dieser Aktion, also was ja auch daran liegt, dass das ja von oben landeskirchlich organisiert nach unten an die Beamten vor Ort kommt, die Kirchenbeamten, ja.
Also aber die Aktionen. Ja.
Ja, genau, sonst. Und bei dieser Aktion einfach heiraten hast du ja im Prinzip schon auch institutionell durch Aussagen von den Bischöfinnen so einen Persilschein als Mensch vor Ort. Du kannst dich freier fühlen, die Sekretärin kann sich in ihrem Verwaltungshandeln freier fühlen, weil wir da alle mal als Kirche so für uns sagen, so okay, wir machen da vieles möglich und vieles wird klappen. Und das spüre ich auch einfach, wenn ich da dann arbeite.
Genau, ja? Also ich glaube, das ist eine Frage, die wir gerne mal wann anders nochmal nachverfolgen können. Und ich kann versprechen, dass wir das sogar im Eule-Podcast demnächst, bald, irgendwann.
Vorsicht mit Ankündigung,
Philipp. Auch machen werden. Aber so oder so, aber ja. Aber der Punkt ist, also die Frage, warum das den Leuten Spaß macht, in der Gemeinde schön zu schmücken, eine Kirche mal für so einen speziellen Anlass toll zu machen, die schließt sich, also da die Antwort ist ziemlich einfach. Das ist so, das setzt Kreativität und frei, das ist ein schöner Anlass, das macht Spaß. Und das sieht man ja in Ortschaften, wo reguläre Trauungen stattfinden, auch. Ja, also da.
Ja, ja.
Und das Zweite ist, ich glaube auch die Frage, warum Pfarrpersonen das als sehr wertvoll für ihren Dienst erleben, ist, glaube ich, auch einfach zu beantworten, weil das wirklich eine Form von am Ende Erlebnis von Selbstwirksamkeit ist, zu sehen, aha, hier werde ich auch als ja, Person, als theologische Person nachgefragt. Das hat nichts mehr mit den vielen anderen Aufgaben zu tun, sondern ich werde da wirklich mal an der Kompetenz, die die Leute tatsächlich ja im Studium auch gelernt haben und in der kirchlichen Ausbildung danach nachgefragt, also in ihrer liturgischen Kompetenz, in ihrer homiletischen Kompetenz, ne, wenn man nach einem kurzen, relativ kurzen Gespräch ja. dann eben auch ein paar gute Sätze sagen soll, das ist spannend.
Aber auch das ja. meine ich für die Haltung, ja, die man hat, diese Kontrolle aufgeben. Ja.
Das verstehe ich super. Das können wir gerne und sollten das auch nochmal mit Menschen aus der Praxis und Theorie wann anders vertiefen. Auf einen Aspekt möchte ich aber noch hin, den wir bei der Taufaktion, die es ja auch gibt, hier im Eule-Podcast vor längerer Zeit schon mal besprochen haben. Es ist trotz all dem Aufwand, der in den Kirchen betrieben wird, für die Menschen, die kommen, echt ziemlich barrierefrei. Und das muss man sich nämlich auch mal irgendwie vor Augen halten. Es gibt nämlich in unserer Gesellschaft diese doppelte Bewegung aus, wie ich finde, jetzt persönlich finde, übertriebenen Hochzeitsfeierlichkeiten, wo dann wahnsinnig viele tausende Euro ausgegeben werden für das Auto, für die Flitterwochen, für die Blumendeko, für den Veranstaltungsort, für eine Hochzeitsrednerin, für whatever. Und dann gibt es auf der anderen Seite ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich das alles gar nicht leisten können. Und einfach ja. heiraten ist eine schöne Möglichkeit, es schön zu haben, was Besonderes zu haben, ohne den ganzen Aufriss finanzieller Natur, auch manchmal Schwierigkeiten vielleicht in der Familie, die man dann austarieren müsste, ja, whatever. Und ich finde, diese Niedrigschwelligkeit, die hat was an der Aktion. Und ich glaube, das ist auch ein Gedankenfaden, dem man nochmal nachgehen müsste.
Da hast du vollkommen recht. Das war tatsächlich auch mein allererstes Paar vor 3 Jahren, das ich hochoffiziell sogar gleich auch getraut hat, wo ich noch ganz viele Zweifel hatte mit der Aktion. Aber mir gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal und dann schaue ich, wie es mir damit so geht in meiner theologischen Existenz. Und das hat mich dann völlig überzeugt, weil das war ein Paar, die Bürgergeld seit Jahren und es war auch wahnsinnig bewegend und berührend und da habe ich sie auch gefragt in einem Gespräch, was wir hatten, ja, aber wieso habt ihr nicht vorher so gefragt? Und dann haben sie so gemeint, ja, wir könnten uns die Kirche gar nicht leisten. Wenn du Bürgergeldempfänger bist, wird jeder Pfarramt und jede Pfarrperson und sonst, wird natürlich sofort sagen, klar, individuelle Lösungen finden wir immer, aber sie machen die Erfahrung, sie müssen wieder als Bittsteller an eine gesellschaftlich wichtige Institution hingehen. Und das müssen sie an diesem Tag eben definitiv nicht. Ich sag mal, das ist mal einmal die Hürde im Kopf, die realistisch gar nicht bestehen würde, aber du hast schon recht, es ist interessant, es ist auch ein Unwissen darüber da, weil für sie ist die Kirche der feierlichster Ort kostet natürlich Geld.
Und vor allen Dingen kommt da so diese Unvertrautheit dazu, wie wird das eigentlich gemacht? Das war bei der Taufaktion, finde ich, noch deutlicher oder ist bei den Taufaktionen, die ja Tauffesten etc., die in vielen Städten und Orten inzwischen stattfinden, viel deutlicher noch, weil das eben nicht mehr in vielen Familien so eine Tradition ist, das ist das klassische Familienfest ist, am Beginn des Lebens und dann erklären sich so die Fragen alle. Gerade wenn die Familienkonstellationen eben vielfältig geworden sind, ist es schön, wenn man sagt, wir haben niemanden, mit dem wir die Taufe feiern, außer das Kind und wir Eltern vielleicht oder auch nicht mal alle Eltern. Ja, dass man aber sagen kann, wir machen das quasi als Gemeindefest und feiern gemeinsam ein schönes Fest an einmal im Jahr ein Tauffest und jeder bringt einen Kuchen mit und einen Salat, aber es kommt dann alles so zusammen. Also da ändert sich Feierkultur und passt sich an unsere vielfältige Gesellschaft an und das gelingt, wie ich finde, sogar der recht unflexiblen evangelischen Kirche ganz gut. Und an der Stelle habe ich mal ein Zitat mitgebracht von einem von diesen leitenden Geistlichen. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Bischöfe geben sowas wie durch Pressezitate sowas wie eine carte blanche zu sagen, macht mal bitte, seid frei, ja, gestaltet es schön. Und dann sieht man nämlich auch, dass das durchaus funktioniert, weil ja überall auch hochverantwortlich arbeitende professionelle Theologinnen und Theologen und andere Berufe in der Kirche arbeiten, denen man nicht permanent sagen muss, was sie zu tun und zu lassen haben, weil sie das nämlich alles auch schon und zwar in sehr aufwendigen Studiengängen und Ausbildungsgängen gelernt haben. Darauf könnte man sich häufiger verlassen.
Endlich sag's mal einer.
Anyway, ein Zitat von Thorsten Latzel, dem Präses der Rheinischen Landeskirche, also kein Bischof, aber der leitende Geistliche.
Bin gespannt.
Also, Gottes Liebe gilt allen Liebenden. Auch denen, die nicht lieben, aber wir machen jetzt keine theologische Exegese hier. Also, Gottes Liebe gilt allen Liebenden nicht erst dann, wenn alles perfekt arrangiert und monatelang vorbereitet ist. Sie geht unserer Liebe voraus, begleitet und stärkt sie, Und manchmal braucht es genau solche niedrigschwelligen Formen des Segens, um die Hürden gemeinsamer Liebe zu bewältigen. Da sind ja viele Ebenen drinne, und ohne, dass wir jetzt eine Exegese machen, ja, aber es ist schön, dass hier auf das nicht alles perfekt arrangiert und monatelang vorbereitet abgehoben wird, was die SegenempfängerInnen betrifft. Und dann wird ganz klar gesagt, der Segen ist verortet bei den Menschen, ja, wie sie ihr Leben gestalten. Und da schaltet sich die Kirche nicht normativ ein, indem sie Vorgaben macht, wie dieses Leben auszusehen hat, sondern sie funktioniert da als ja, Kommunikatorin des Segens Gottes, also als weitergebende Station, und zwar, wie ich finde, tatsächlich ohne große Hürden, damit dann die Hürden gemeinsamer Liebe zu bewältigen sind.
Ja, und ihnen zu vertrauen einfach, der Liebe Gottes zu vertrauen. Also, weil man macht ja auch dann wirklich ernst mit dem, was man noch so, sag ich mal, als ein großes Dogma ja vor sich herträgt und wo ja jeder auch klischeemäßig sagen würde, ja, das ist die evangelische Kirche. Gott liebt halt alle, ne, vom Kindergottesdienst bis zum Sarg. Und es ist die Botschaft, die man irgendwie mitbekommt, aber im institutionellen Handeln hat man halt ganz oft nicht das Gefühl, dass man dieser Liebe, dieser Unbedingten auch vertraut, ja, sodass es dann schon klappt. Und egal, wie die Leute jetzt eben vor mir sind und ob sie jetzt irgendwelche Unterschriften und Urkunden geleistet haben oder nicht, ich vertraue einfach darauf, dass wenn Gott Beginn dieser Liebe ist, dass da dann schon auch was Gutes draus erwächst. Kommen wir zum nächsten Thema, Philipp, nämlich Fußball. Auch an uns, dem Eule-Podcast, geht die Weltmeisterschaft nicht vorbei. Es wurde nämlich viel diskutiert über ein Gebet. Nämlich die beiden Nationalspieler, Metscher und Tah, haben nach dem Spiel gegen Curaçao einen gemeinsamen Gebetskreis gebildet. Und Philipp, kannst du mir als Pfarrer, der das ungefähr wöchentlich macht, beten mit anderen Menschen, auch in Kreisen, auch spontan, mal erklären, warum war das jetzt eigentlich Thema? Weil ich habe keine Ahnung von Fußball, ich beschäftige mich damit nicht. Ich habe Fragezeichen.
Ja, also nachdem das passiert ist, habe ich tagelang nichts dazu gesagt oder geschrieben. Und dann in dem Wochen-Newsletter der Woche des Curaçao-Spiels, im Remind-Newsletter, die ganze Debatte zusammengefasst und so pointiert, glaube ich, kriege ich es gar nicht nochmal hin. Also lest einfach den Remind-Newsletter generell sowieso. Und
sowieso eine gute Idee, ja.
Und die Ausgabe ganz besonders. Aber ich denke, es sind so drei Perspektiven, die man aufmachen kann. Das eine ist Felix Metscher, der bei der AD immer Metscher heißt. Sein Engagement für zwei evangelikale Vereine, die Profifußballer und Profifußballerinnen ein bisschen einspannen für missionarische Tätigkeiten. Also das ist Fußball mit Vision, schon länger in Deutschland aktiv, ziemlich lange. Und eben neu Ballers in Gard, die ist ein bisschen noch problematischer, beziehungsweise vielleicht liegt es auch daran, dass sie so neu sind. Da hängen aber jedenfalls so ein paar neokarismatische Kreise mit dran. Und der Chef von Ballers in Gard hat da auch Verbindungen zur Bethel Church in die USA. Das sind Verbindungen, die wir in Deutschland, vor allen Dingen bei UNUM 24 war das, der Konferenz, und Deutschland betet gemeinsam, darüber haben wir in der Eule ausreichend geschrieben, schon mal angetippst haben.
Zwei, drei Worte mehr musst du jetzt dann doch nochmal, jetzt hast du Bethel Church gesagt, UNUM
24. Das sind neokarismatische evangelikale Kirchen, neokarismatisch, ja. Das heißt aus der Pfingstbewegung entstanden, aber nicht vergleichbar mit unseren einfachen Pfingstkirchen. Da ist eine Menge theologisch im Schwange, was anknüpfungsfähig ist an Verschwörungstheorien, rechtsradikale Ausprägung des Christentums, an vor allen Dingen, und das war jetzt hier der Punkt, LGBTQI-feindliche Inhalte. Denn der Verein Ballers in Gard positioniert sich ganz eindeutig auch LGBTQI-kritisch. Und im Zuge dessen würde halt das Engagement von Felix Metscher da kritisiert, weil das auch nicht bloß das Gebet war, sondern er tritt dann auch mit der Bibel auf. Sein Instagram-Kanal ist mit Glaubensinhalten voll. Und es gab in der Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit, auch Social-Media-Postings von ihm, die also mindestens missverständlich sind, LGBTQI-feindlich waren, für die er sich nachträglich erklärt hat und so halb entschuldigt hat. Und dann gab es auch noch eine Äußerung zum Tod von Charlie Kirk. Darüber haben wir hier, also über den Tod von Charlie Kirk und die sozialmedialen Folgen, haben wir hier im Eule-Podcast gesprochen und ich habe in der Eule geschrieben. Und mit diesen, da ist jetzt quasi ein Aktivist für das Christentum gestorben. Manche haben ja sogar Märtyrer gesagt. Damit war ja Felix Metscher nicht alleine, sondern da sind ja sogar weite Teile der deutschen Presselandschaft drauf reingerasselt, auf diese propagandistische Darstellung von Charlie Kirk und seinen UnterstützerInnen, bis sich das dann irgendwann mal nach ein paar Tagen gerade gebogen hat. Also das ist jedenfalls das eine, die evangelikalen Vereine, ihre missionarische Wirksamkeit, Felix Netschers BotschafterInnen-Tätigkeit dafür. Das zweite, würde ich sagen, ist so eine generelle Unvertrautheit mit Religion und Glauben in unserer Gesellschaft inzwischen, eine gewisse Fremdheit mit bestimmten Ausdrucksformen davon. Das finde ich erstaunlich, weil die WM ist halt voller Glauben. Es wird ja in jedem Spiel vorher, nachher beim Einwechseln, beim Anstoß und so nach dem Schlusspfiff gebetet, nach jedem Tor. Ja, also das ist eine sehr fromme Angelegenheit, weil eben unsere Welt ja eine sehr fromme ist. Auch unsere unerlöste Welt ist voll mit Leuten, die Gott folgen wollen, in den unterschiedlichsten religiösen Ausprägungen. Und die sind dann bei der WM alle irgendwie zu sehen. Und für deutsche Verhältnisse ist es jetzt halt schon bisschen viel von einem Nationalspieler, glaube ich, oder von mehreren Nationalspielern, obwohl wir die Debatte ja erst in ähnlicher Weise hatten mit Antonio Rüdiger, der aber Muslim ist. Und die dritte Sache, würde ich sagen, ist eine Mediensache. Also es ist mir völlig unbegreiflich, wie man in diesen Zeiten, und zwar jetzt nicht bloß wegen Hitzewelle, sondern wegen den Weltenbränden, die wir ja erleben, im Nahen Osten, in der Ukraine. Wir haben eine Sozialstaatsreform kritischen Ausmaßes in Deutschland, ja. Wir haben viele politische Fragen, die zu diskutieren wären und es ist mir unbegreiflich, wie die großen Medien dieses Landes über Wochen dieses Thema ausschlachten können. Und selbst wenn sie gar nicht neue Artikel schreiben, weil es gibt ja nichts Neues zu berichten, also diese Sache mit den Vereinen und Felix Netschers Frömmigkeit, das ist, ja, der hat sich dazu jetzt auch nicht nochmal weiter geäußert, da gibt es auch kein Öl, was ins Feuer gegossen wird, aber es wird halt kontinuierlich weiter berichtet und was ich erstaunlich finde ist, es wird halt alles 20 Mal aufgewärmt. Also selbst wenn man als großes Medium wie der Spiegel oder der Stern eigentlich nur wenige Beiträge dazu hat im Magazin, Kacheln auf Instagram und TikTok-Videos und sowas werden ja trotzdem noch weiter produziert, ja, und das ist einfach Clickbaiting und Aufmerksamkeitsfarming, wenn man das so sagen will. Also das ist schon irgendwo auch ein bisschen bedrückend, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt Felix Metscher bei aller Liebe nicht der erste evangelikale Nationalspieler oder Nationalspielerin Deutschlands ist. Und, das ist so ein letzter Satz, da habe ich viel geredet, das hat Luis Berger benannt in seinem kurzen Kommentar zu der Causa Metscher, den ich auch im Eule Newsletter, im Remind Newsletter mit zitiert habe. Man fällt damit mindestens ein Stück weit natürlich auch dieser Inszenierung dieser evangelikalen Gruppierungen auf diese Inszenierung rein, beziehungsweise verstärkt natürlich die Werbewirksamkeit dieser Inszenierung, indem man die ganze Zeit weiter und miterzählt. Und da würde ich halt sagen, als Medium, als journalistisches Medium muss man immer auch was Neues noch dazu sagen oder was Wichtigeres dazu sagen, als zu sagen, wir reproduzieren diese Inszenierung einfach nur.
Ja, ich habe mich auch gefragt, woran das liegt. Man könnte ja natürlich mit kirchlicher Mitgliedsuntersuchung 5 ja irgendwie jetzt auch sagen.
6, wir sind bei der 6.
Ich weiß, dass wir bei der 6 sind. Ich bin so, jetzt aber bei der 5. Vielen Dank. Okay. Ja, dass ja die Religion in den Intimbereich gerückt ist. Und wenn man dann jetzt plötzlich, also weißt du, über einen Flitzer wird ja gar nicht mehr berichtet. Also man macht ja jetzt nicht irgendwie einen Aufmacher, vielleicht mal ganz am Ende so einen Spaßaufmacher mit, wenn es überhaupt noch vorkommt. In meiner Kindheit waren es, glaube ich, deutlich mehr. Ja, ja, die 10 tollsten Flitzer in dieser WM oder kreativsten, weil die noch irgendwie Tattoos auf der Pobacke haben oder sonst was. Ja, gibt's so. Mhm. Aber darüber wird ja gar nicht geredet. Aber was irgendwie wohl, woran man Anstoß nimmt, ist, wenn jemand plötzlich öffentlich betet, sichtbar, ja, man ist es so nicht gewohnt, so, könnte man sagen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, dieser Grund ist viel banaler, ja, wenn man jetzt nämlich auf die ganzen Journalisten guckt, die vielleicht sehr viel Social Media benutzen, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, konnte man ja beobachten, dass so im letzten Jahr ja wahnsinnig viel Berichte, Dokus, alles Mögliche dazu kam, wie problematisch das denn jetzt mit dem evangelikal-charismatischen Christentum in Deutschland ist, wie sich das ausprägt und sonst wie. War auch hier immer wieder Thema, auch immer wieder in der Eule. Und jetzt endlich, nachdem man sich all dieses Wissen angeeignet hat, findet man nach all der Zeit ein echtes Exemplar. So, schaut, da ist wirklich jemand. Da ist wirklich jemand so. Ja. Und dann kann man endlich sein ganzes Wissen anwenden und sagen, ich hab's euch doch die ganze Zeit gesagt.
Ja, aber das, also ich verstehe, was du sagen willst, aber es stimmt ja nicht.
Danke.
Es wird ja überhaupt kein Wissen angewendet. In den großen Artikeln oder großen Medien, die meistenteils hinter Bezahlschranken stehen und deshalb ja auch nie gelesen werden. Die werden geklickt und geliked, die Kacheln, aber die werden ja nie gelesen, diese Artikel, um Himmels Willen. Da weigere ich mich, das zu glauben. Und jeder von diesen großen Medien soll bitte jetzt mit seinen Zahlen rausrücken, wie viele Conversion Rates da passiert sind von solchen sozialmedialen Beiträgen und auf Artikelklicks und lesende Kundschaft. Aber wie dem auch immer sei. In diesen Artikeln steht ja nichts Neues drin. Also wir sind immer noch dabei, was die beiden Rechercheure von Belltower News herausgefunden haben über Fußball mit Vision und Ballers in God. Das ist inhaltlich das, was bekannt ist. Es gibt Aktivitäten von diesen Vereinen, also vor allen Dingen von Fußball mit Vision, auch im deutschsprachigen Raum schon länger. Die versuchen auch an Schulen Veranstaltungen mit durchzuführen. Warum auch nicht? Das sind halt Fußballprofis. Man muss, glaube ich, so ein bisschen das Empörungspotenzial rausnehmen. Ich finde es bei Belltower News auch ein bisschen unglücklich, dass, wenn man das zu Ende denkt, dann im Grunde genommen dabei rauskommt, dass Evangelikale im Jugendfußball oder auch in Fußballclubs überhaupt nie mehr berufstätig sein können. Das sind ja auch Menschen mit mehreren Facetten, ja, die, wenn die auf dem Fußballfeld eine Mannschaft trainieren, dann sind die dort nicht als Prediger unterwegs, auch wenn sie am Wochenende vielleicht zum Beispiel Kindergottesdienst mitgestalten oder kirchenmusikalisch tätig sein. Also da ist so ein bisschen eine Fremdheit gegenüber religiöser Betätigung dabei. Das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Und natürlich kann man auch aufgrund des Kinderschutzes oder Überwältigungsverboten im pädagogischen Bereich gründlich hingucken und sollte das auch. Nur da darf man sich, das hatte ich im Newsletter ja geschrieben, wirklich nichts vormachen. Da gibt es im Fußball sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport natürlich ganz andere Gefahrenherde, über die wir bei dieser WM ja gar nicht reden. Ja, und das ist quasi all dem nochmal ein bisschen vorgeschaltet, darauf möchte ich aber gerne mal hinweisen. Wir sehen von dieser WM hauptsächlich die Bilder, die die FIFA uns zeigen will. Die Spielbilder, das wird ja dann immer bemängelt, dass man eine bestimmte Wiederholung oder eine bestimmte Abseitsentscheidung nicht nochmal sehen darf, weil das von der Bildregie, von der FIFA nicht zugeliefert wird. Aber das betrifft ja ganz viel. Und jetzt findet diese WM in God's Own Country und in Mexiko und in Kanada statt. Und welche Bilder werden uns eigentlich medial aufgedrängt? Ja? Und da sieht man eben jetzt nicht die sicherlich auch stattfindenden politischen Gesten im Stadion. Da hält die FIFA-Kamera nicht drauf. Die werden für uns unsichtbar gemacht. Was wir aber sehen, sind haufenweise patriotische, jeweils nach ihrem Land, patriotische und eben sehr fromme Fußballer. Also insofern ist diese WM tatsächlich, und wir sehen vor allen Dingen sehr viel Kommerz und den Rest noch, also insofern sehen wir sehr in das Bild vom Fußball, was die FIFA uns entwerfen will. Und ich habe jetzt in der Fußballberichterstattung in den deutschen Fernsehsendern jedenfalls auch nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Art und Weise tatsächlich gebrochen würde. Bin darüber aber manchmal auch ganz dankbar, weil ehrlich gesagt, ich möchte jetzt auch unsere bei der Spielanalyse schon herausgeforderten Ex-Fußballer nicht bei politischen Analysen.
Ist ja schon schlimm genug, die Ex-Fußballer bei sportlichen Analysen zu erleben.
Es ist schon schlimm genug. Ja, also direkt nach dieser Szene da bei dem Curaçao-Spiel hat ja Bastian Schweinsteiger, ein Mann, der wirklich gesegnet damit ist, ein Talent gefunden zu haben, was er kann, auf dem Fußballplatz.
Punkt.
Und das muss manchmal für das Leben auch reichen. Der hat ja dann, nachdem die Schalte zurückging, einfach Amen gesagt, was cool ist, weil jetzt binden wir das Thema mal ab. Also, Bastian Schweinsteiger ist verheiratet mit Anna Ivanovic, einer ehemaligen Tennisspielerin, sehr erfolgreichen Tennisspielerin. Anna Ivanovic ist für Serbien angetreten, noch im alten Jugoslawien zur Welt gekommen, aber für Serbien angetreten. Geheiratet haben die beiden, wie das so übrig ist, in Venedig, und zwar katholisch, wie sich das auch gehört. Ja, mit Bildern und allem drum und dran. Und das finde ich ja schön, dass unser, naja, so Schmalspur-Katholik, Schweinsteiger, dann nach so einem Gebet des evangelikalen Menschen da nochmal Amen sagt. Aber ich fand das, vielleicht ist das auch ganz, nee, aber vielleicht ist das auch ganz gut im Vergleich zu einfach heiraten, ne? Weil das ist halt wieder dieses Extrembeispiel, ne? Wir fahren nach Venedig zur Hochzeit und da in diese Inszenierung, da passt dann Religion gerne rein, ja? Aber in den anderen Inszenierungen im realen Leben, dort, wo Religion für viele Leute, für fromme Menschen bedeutsam ist, da wollen wir sie manchmal halt nicht sehen. Und ich finde, darüber könnte man Essays über Essays über Essays schreiben, aber vielleicht, ich glaube, das sollte jetzt von diesem kurzen Segment Nemtschad-Debatte nochmal ausgehen, vielleicht können wir es auch damit belassen, dass wir jetzt nie noch Tage und Wochen lang dieser Inszenierung hinterherlaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den vor diesem WM-Turnier als Fußballer kaum wahrgenommen und war von den ersten zwei Spielen von ihm aber eingenommen, weil er anders als der Rest der Mannschaft auch mal weiß, wie man in Zweikampf führt. Und da musste ich dann schmunzeln, weil Antonio Rüdiger, der andere mit seiner Religion bisher hervorgetretene Nationalspieler, ist ja ein gemeiner Fußballspieler, muss ich ehrlich sagen. Also der hat immer mal wieder so Aussätze auf dem Platz, wo ich sage, Alter, das hat mit Fairplay wenig zu tun. Und weder sind Christen oder religiöse Menschen, Muslime und Christen, die besseren Fußballspieler, noch die Faireren, noch die Netteren, bloß weil sie am Ende in einem Kreis mit ihren Gegenspielern beten. Hm. Es ist mir auch irgendwie Wumpe. Könnten die bitte das Spiel gewinnen? Das reicht mir völlig zu.
Mehr bei der Arbeit beten. So, das ist vielleicht ganz gut.
Das Problem ist, dass man bei unserer deutschen Nationalmannschaft das Gefühl hat, sie könnte die Gebete wirklich ganz, ganz dringend gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn es in die Rückwärtsbewegung geht.
Philipp, wir alle brauchen mehr Gebete. Kommen wir zum nächsten Thema des Monats, Philipp. Du warst in Berlin beim 26. Symposium zum Flüchtlingsschutz.
Ja, war ich. Das ist jetzt das zweite Jahr gewesen, wo ich mir die Veranstaltung vor Ort angeschaut habe. Das ist das evangelische Flüchtlingsschutz-Symposium. Es gibt immer ein katholisches und ein evangelisches Großes, ausgerichtet im evangelischen Falle von der Evangelischen Akademie zu Berlin. Das Thema wird natürlich flächendeckend bespielt, auch von anderen Akademien, auch von anderen kirchlichen Stellen. Aber es gibt eben diese großen beiden Symposien auch im Jahr, wo dann viele Menschen da sind, die in der Asylrechtsberatung tätig sind, in der Fläche, in anderen Funktionen mit geflüchteten Menschen arbeiten, von Diakonie, von Caritas, vom Roten Kreuz, von anderen Wohlfahrtsverbänden. Und da gibt es Workshops zu den einzelnen Themen, die jeweils aktuell sind, und Vorträge, Podiumsrunden. Und in diesem Jahr stand das 26. Berliner Symposium unter dem Vorzeichen der Einführung von GEAS, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Darüber haben wir in der Eule schon seit dem vergangenen Jahr intensiv immer wieder berichtet.
Ja.
Da gibt es einige Neuerungen. Ich habe darüber geschrieben in der letzten Woche in der Eule, auch über die Neuerungen von GEAS, die für Diakonie und Caritas und die Kirchen in Deutschland besonders bedeutsam sind. Ansonsten gibt es, wie ich finde, in den Medien im Moment eine recht breite Berichterstattung über GEAS und über die europäische Asylpolitik. Ein paar gute Beispiele tun wir in die Shownotes. Das ganz große politische Spektrum kann man jetzt hier nicht in ein paar Minuten verhandeln. Da gibt es ganz, ganz viele Probleme von den EU-Außengrenzen bis halt in die Kommunalpolitik in Deutschland.
Ja, aber also du warst jetzt ja direkt an den Menschen, wie man so schön sagt, die damit tagtäglich zu tun haben und die natürlich auch mit gewissen Sorgen jetzt auf die Zukunft schauen.
Ja, also mein Eindruck war, dass die Stimmung besser war als im vergangenen Jahr. Das hat vielleicht auch was mit der Themensetzung zu tun gehabt, denn im vergangenen Jahr war das Thema 10 Jahre Flüchtlingssommer. Mhm. Und deshalb hat man naturgemäß auch vor allen Dingen darauf geguckt, was in den 10 Jahren alles nicht gut geklappt hat. Obwohl da auch bewusst versucht wurde zu sagen, was ist uns denn in 10 Jahren einfach in Deutschland als Gesellschaft, aber auch den Menschen, die professionell damit beschäftigt sind, gut gelungen. Aber es hatte irgendwie sowas von auch in der Hochzeit der AfD und mit den Problemen, die wir da in Deutschland haben mit rechtsradikaler Radikalisierung, hatte das ja sowas.
Und wir hatten ein paar Räumungen von Kirchenasylen gehabt, oder? In der zeitlichen Nähe?
Kirchenasylen davor, genau, 23, 24 schon. Also es hatte sowas von, mal gucken, wie es hier weitergeht. Und es war damals auch schon klar, dass mit der neuen Bundesregierung, die ja damals erst nur ein paar Monate im Amt war, es zu Verschärfungen kommen wird, in der GEAS-Umsetzung. GEAS wurde ja noch verhandelt von der Ampelregierung, das muss man immer auch noch dazu sagen. Also das ist ein jahrelanger europäischer Gesetzgebungsprozess gewesen, der mit dieser Regierung recht wenig zu tun hat. Diese Bundesregierung, die wir jetzt gerade haben aus Union und SPD, ist aber befleißigt damit, die Spielräume, die GEAS für die nationale Ausgestaltung gibt, immer so anzuwenden, dass es besonders restriktiv ist.
Ja.
Und sie hält sich dann an bestimmte Regeln gar nicht, die GEAS vorschreibt, denn GEAS soll ja, ich sage es jetzt kommentierend, die Festung Europa an den Außengrenzen befestigen, um in Europa wieder komplette Freizügigkeit und weniger Probleme bei der Verteilung von Geflüchteten und Asylbewerbern in Deutschland und in Europa sicherzustellen. Also das ist der Solidaritätsmechanismus, der die Außengrenzenländer entlasten soll, Abgabe von Asylbewerbern in die Binnenländer regeln soll. Der hat, wenn er denn funktioniert, auch den Effekt, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen, weil Deutschland bisher das bevorzugte Zielland war. Und jetzt sollen halt auch Länder wie Tschechien, Polen, Ungarn da stärker in die Pflicht genommen werden. Da ist schon so ein großes politisches Problem bei Ungarn, auch unter der neuen Regierung, und Polen schon gesagt haben, die machen da nicht mit.
Ja, genau. Modja war da auch sehr eindeutig in der Linie von Orban immer noch, ja.
Ja. Und das zweite Thema dieser Befestigung der Grenzen ist natürlich, dass die europäische Freizügigkeit, die du und ich als EU-Bürger ja genießen können, unser ganzes Erwachsenenleben über schon, ja, dass wir überall hinfahren können und frei reisen können und so, dass das wiederhergestellt wird. Und da ist die deutsche Bundesregierung ein Bremsklotz, weil der Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt von der CSU, hält an den Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen weiterhin fest. Mindestens bis zum Herbst ist das verlängert. Trotz eindeutiger Warnung und Mahnung aus der EU-Kommission, die gesagt hat, jetzt wo GEAS in Kraft getreten ist, mit Anfang Juni, jetzt müsst ihr diese Grenzkontrollen bleiben lassen. Und die Bundesregierung sagt, nö, wir machen die weiter.
Was ist denn jetzt dann eigentlich so die größte oder die größten zwei Sorgen, die das Engagement der Menschen da jetzt prägt?
Also das ist die Finanzierung der Asylverfahrensberatung, also Beratung für Asylbewerber in und bei ihren Asylverfahren. Das ist eine Aufgabe, die in unserer Gesellschaft von den Wohlfahrtsverbänden ganz häufig geleistet wird.
Auch finanziell?
Jein, und das ist nämlich der Punkt. Also die unabhängige Asylverfahrensberatung, das ist, so müsste man es genauer sagen, heißt, das BAMF selbst, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, macht Gruppensitzungen, erklärt, wie diese Verfahren ablaufen, und wenn da noch Beratungsbedarf ist, sagt das BAMF, können sich die Geflüchteten dann auch noch dort melden und dann kriegen sie auch Einzelberatung. Das ist aber die Beratung vom Amt, ja. Und da gibt es einfach seit, ja, inzwischen Jahrzehnten Erfahrungswerte zu sagen, nee, es braucht auch die unabhängige Beratung, denn falls was im Asylverfahren schiefläuft, müsste man ja klagen. Und wie sollen jetzt die BAMF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt quasi diesen Klageweg vorbereiten? Aber das Bundesministerium des Innern sagt, es ist ja eine Verfahrensberatung und keine Rechtsberatung. Das stimmt, ja. Die Rechtsberatung würde sich erst anschließen, wenn dann ein Verfahren angestrengt würde. Und weil das BAMF berät, bräuchte es die unabhängige Beratung nicht mehr. Und deshalb hat das BMI, also das Bundesministerium des Innern, für den Haushalt 27, der jetzt verhandelt wird, im Bundeshaushalt, keine Mittel mehr vorgesehen für die unabhängige Asylverfahrensberatung. Und das sind die Bundesmittel, die an die Wohlfahrtsträger genau für diesen Zweck bezahlt worden wären. Also damit steht dieses ganze System auch auf der Kippe. Kann man das durch Spenden und durch andere Mittel leisten? Das wird schwer. Kann man das durch Umschichtung bei der Diakonie und bei der Caritas in den Haushalten leisten, jeweils in den Landesverbänden? Das wird, glaube ich, im Moment noch schwerer. Also das ist jedenfalls eine offene Frage, wie es mit der Finanzierung da weitergeht in den nächsten Monaten. Und die zweite Frage, nach der ich so ein bisschen nachgegangen bin, ist die nach dem Kirchenasyl.
Weil, also das Kirchenasyl ist ja ein Thema, das hatten wir jetzt auch schon oft genug in der Eule. Der Punkt sollte klar sein, wie das läuft. Es gibt eben diese Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem Bund, die ja aber eher informeller Natur ist, was sie aber nicht automatisch weniger verbindlich macht, was die praktische Arbeit angeht. Was steht da an?
Naja, also diese Verabredung ist gar nicht so informell, sondern das wurde vom BAMF und den beiden Kirchen schon verabredet mit Unterschrift und allem drum und dran. An die hält sich das BAMF schon länger nicht mehr. Und zwar in einem entscheidenden Punkt, nämlich was die Prüfung der Härtefalldossiers angeht. Also wenn eine Person ins Kirchenasyl geht, dann fertigt sie mit Hilfe ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer ein Dossier an ihres Falls zur nochmaligen Prüfung. Ins Kirchenasyl sind nämlich in den letzten Jahren bis auf Einzelfälle vor allen Dingen sogenannte Dublin-Fälle gegangen. Das heißt, Menschen aus anderen oder Menschen, die in andere EU-Länder zuerst eingewandert sind, was ja aufgrund der geografischen Lage Deutschlands recht häufig ist, ja. Und für die also nach dem alten Dublin-System, was jetzt von GEAS abgelöst werden soll, diese Länder des Ersteintritts in die EU zuständig sind. Und diese Zuständigkeit wechselt auf Deutschland, wenn eine bestimmte Frist vorüber ist oder Deutschland die Zuständigkeit anerkennt. Das sind die zwei Wege. Und der eine Weg der Härtefalldossiers, also deutlich zu machen, dass die Ablehnung des Asylgesuchs fehlerhaft war oder nicht richtig ist, weil besondere Umstände vorliegen, diese Härtefallprüfung auf Grundlage der Dossiers, das verweigert das BAMF inzwischen flächendeckend fast, sagen die Menschen aus der Praxis. Also die Dossiers werden weiterhin angefertigt, aber werden nicht ausreichend gewürdigt oder geprüft, sodass also die Fristübertretung bleibt. Und dafür ist natürlich entscheidend, wie die Regelungen für diese Fristen sind. Und das neue GEAS-System oder das neue Anpassungsgesetz für GEAS in Deutschland sieht die Möglichkeit vor, das unter Umständen bis auf 3 Jahre zu verlängern. Und das heißt wiederum für Gemeinden, Kirchgemeinden, die jetzt sagen, wir wollen Kirchenasyl anbieten. Da haben die Rechtsexpertinnen in Berlin beim Symposium ziemlich deutlich gesagt, die müssen sich vom Mindset darauf einstellen, dass das auch 3 Jahre lang dauern könnte. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, es wird noch weniger Gemeinden geben, die sich das zutrauen, weil das natürlich eine wahnsinnige Belastung ist, 3 Jahre lang im Kirchenasyl durchzuführen,
ja,
ehrenamtlich, ja, auch von den Räumlichkeiten etc.
Genau, die Infrastruktur bereitstellen,
dass das alles... Da ist aber einiges auch noch im Schwange und im Fluss. Das ist mir jetzt auch nochmal neu aufgegangen, alles alte Dublin-Regeln. Das habe ich dann in Berlin auch nochmal deutlich gelernt. Man kann eigentlich gar nicht davon reden, dass GEAS Dublin abgelöst hat, weil diese auch humanitär schwierigen Regelungen, die da so drinne sind, menschenrechtsschwierigen Regelungen, die sind eigentlich nach wie vor im System drinne. Manchmal ein bisschen umformuliert, manchmal an anderer Stelle, aber die sind alle noch drin. Das mit den 3 Jahren, das hat was mit den unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten der Geflüchteten im Asylverfahren zu tun. Es ist ja so, dass wenn man ins Kirchenasyl geht, man nicht von der Landkarte verschwindet, sondern die Kirchgemeinde und die Person selbst sagen ja dem Amt, dem zuständigen Amt, also den jeweils zuständigen Ausländerbehörden, wo sie sind und entziehen sich damit auch nicht dem Zugriff der Behörden. Ja, also die Behörden können jederzeit ins Kirchenasyl und sie können es auch räumen. Ne? Es gibt halt nur, je nachdem, nach Region, je nach Bundesland, Landrat manchmal, eine große Zurückhaltung, genau das auch zu tun. Und das ist ja manchmal auch sehr kontra zu der Wahrnehmung, wie wir das manchmal in Deutschland so hat. Also Bayern zum Beispiel respektiert das Kirchenasyl. Und zwar so doll, dass das nicht geräumt wird. Anderswo in Hamburg, Bremen haben wir das in der letzten Zeit anders gesehen. Und dann gibt es jetzt da neue Regelungen, wann sich die Menschen im Kirchenasyl zu melden haben, auch in Personam, also das Kirchenasyl dafür zu verlassen, also verlassen müssten. Und die Frage ist, ob die ursprüngliche Meldung, ich bin im Kirchenasyl, wirklich gilt als ausreichende Beteiligung am Verfahren. Denn wenn man sich da nicht nochmal meldet, dann könnte es eben zu so einer Verlängerung bis auf 3 Jahre kommen. So habe ich es jetzt jedenfalls verstanden, ja, und gebe es jetzt in absoluten Laienbegriffen wieder. Das nochmal ganz klar dazu gesagt.
Und auch recht prüfbar, ja.
Ja, diese Regelungen sind jetzt gerade erst in Kraft gesetzt. Es wird jetzt, so ist die Erwartungshaltung der Menschen in der Praxis gewesen, in den nächsten Monaten 100%ig zu Klageverfahren geben und dann eine Klärung vor Gericht, wie das denn genau zu verstehen ist, diese Regelung. Denn sie ist, wie ich finde, wahrscheinlich politisch bewusst offen oder in dem freundlichsten Falle interpretatorisch sind die Sätze deshalb unklar, weil das Gesetzgebungsverfahren für GEAS und des Anpassungsgesetzes dann doch sehr, sehr schnell gehen musste. Also wir haben hier einen 10 Jahre langen Diskussionsprozess in ganz Europa gehabt, aber das eigentliche Gesetz wurde ja ganz, ganz schnell geschrieben. Da sind Unschärfen drin, die wahrscheinlich erst vor Gericht geklärt werden müssen, aber das ist natürlich für Gemeinden, die sich entscheiden, mache ich Kirchenasyl oder nicht, trotzdem natürlich eine schwierige Kiste. Die werden ja auch bisher unterstützt, ja, es ist ja keine, also die seltensten Gemeinden machen das irgendwie vor sich hin, sondern Es gibt ein Unterstützerinnen-Netzwerk, Asyl in der Kirche, die Bundesarbeitsgemeinschaft, die dann auch Gemeinden dabei berät, wie man Asyl durchführt. Und da ist eine gewisse Unsicherheit drinne. Ich bin dieser Frage vor allen Dingen deshalb auch hinterher, weil beim Katholikentag auf dem Migrationspodium, über das ich auch geschrieben habe in der Eule, wir verlinken das, da hatte Prälat Jüsten, das ist der katholische Kirchendiplomat in Berlin, der Leiter des katholischen Büros beim Bundestag, bei der Bundesregierung im politischen Berlin, der hatte gesagt, das Kirchenasyl wird jetzt noch wichtiger werden als vorher. Und da war ich einfach diesem Satz hinterhergegangen, zu sagen, wie ist der jetzt eigentlich zu verstehen? Und ich glaube, man versteht ihn am besten als, das Kirchenasyl bleibt in seiner Funktion wichtig, damit Menschen nicht in Aufnahmezentren an die EU-Außengrenzen zurückverfrachtet werden, wenn sie es schon mal nach Deutschland geschafft haben. Hm. Aber es wird auch darum wichtiger, weil es noch einen höheren Grad an Engagement und Kraft von den Menschen, die Kirchenasyl bieten wollen, gefordert ist als bisher.
Kommen wir zu den Medientipps des Monats Juni. Philipp, was hast du mir und den HörerInnen heute mitgebracht?
Ich habe einen Podcast mitgebracht. Ich glaube, das ist jetzt Mode. Mal schauen, was
du mitgebracht auch.
Hast. Ja. So, also ich habe einen Podcast mitgebracht, nachdem ich im vergangenen Monat ja hier empfohlen hatte, Extremwetterlagen, ein Buch mit Reportagen aus einem neuen Deutschland mit Fokus auf Ostdeutschland, empfehle ich jetzt auch im Vorfeld der ostdeutschen Landtagswahlen den Dazwischen-Podcast, der Sachsen-Anhalt-Podcast, so heißt er, von Detektor FM. Ist also ein neues Medienprojekt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch Fördermittel eingeworben bis Ende 27. Das heißt, es ist jetzt nicht bloß ein Podcast zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sondern das ist ein Langzeitprojekt und da sind Marie Landes und Katja Schmidt unterwegs und erzählen Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Und weil Sachsen-Anhalt als ostdeutsches Bundesland ja immer noch vielen Leuten unbekannt ist, empfehle ich also den Dazwischen-Podcast mit vielen bunten Geschichten aus Sachsen-Anhalt, auch vielen Geschichten vom Gelingen. Es geht also nicht nur die ganze Zeit darum, in Angststarre auf die AfD zu schauen, sondern dieses Land kennenzulernen mit seinen Herausforderungen und Problemen, aber eben auch mit dem, was gelingt. Dazwischen-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Wie man so schön immer sagt, ja.
Und was hast du mitgebracht? Du hast auch einen Podcast dabei.
Ich habe aber eine einzelne Folge. Also natürlich könnt ihr auch den ganzen Podcast abonnieren, nämlich Verredet ist nicht tot von Holger Klein, den ich immer sehr gut finde und ich höre eigentlich so gut wie alles, außer er schwadroniert wieder über Wein eine Stunde lang. Dazu habe ich auch als Südbadner irgendwie keinen Zugang.
Wir wollen lobend erwähnen und offenlegen, dass rund um die Berichterstattung um Magnifica Humanitas in Holger Kleins Podcast, der Wochendämmerung, aus Eule-Artikeln zitiert wurde. Und zwar reichlich. Also insofern, schönen Gruß.
Ja, genau. Also Grüße gehen raus, sagt man ja auch so. Ja, so jetzt haben wir mal alle Podcast-Lingo untergebracht, überall, wo es Podcasts gibt. Und Grüße gehen raus. Ich fand aber ganz toll, es war Matthias Ristau zu Gast. Den kennt man ja schon, wenn man unterwegs ist bei Blue Sky und Twitter unterwegs war. Der ist nämlich Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission. Und als solcher verwaltet er halt alle Angestellten, die irgendwo auf der Welt für die deutsch-evangelische Seemannsmission arbeiten. Und der war bei Wer redet, ist nicht tot, also Vrindt wird es immer abgekürzt, WRINT, so findet man es auch als Podcast zum Thema, und hat einfach über seine Arbeit geredet eine Stunde lang. Ich fand es ein wahnsinnig angenehmes Gespräch und man hat wirklich vieles gelernt.
Und ich nehme mal an, der Aktualitätsanker ist die Straße von Hormuz.
Ja, das war tatsächlich auch Thema, wobei da der Matthias Ristau gleich mal gesagt hat, also da sind wir nicht vertreten, also ja, da können wir nicht so viel sagen, aber es hat allgemein was mit der Stimmung unter den Seeleuten zu tun, die wahrgenommen wird, aber man hat auch erfahren in dem Podcast, dass Holger Klein selbst Seeleute in der Verwandtschaft hat und deswegen einen Zugang hat, und Matthias Ristau ist ja sehr umtriebig auf Blue Sky und ich glaube auch Mastodon, und so sind die da dann wohl auch irgendwie zusammengekommen.
Genau, und die Deutsche Seemannsmission an sich ist natürlich ein ganz tolles Ding, dass es das gibt, am Ende auch mitfinanziert durch Kirchensteuermittel.
Ja, ganz wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle zum Abschluss: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule natürlich auf Social Media. Lest den Remind Newsletter als euer wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und abonniert natürlich die Eule auch mit einem Euro, um unsere Arbeit zu unterstützen.
Mit 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Oder mehr.
Aber gerne auch
gerne
mehr.
Gerne auch mehr.
Damit sage ich Tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael.